Detektor FM destilliert die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
Detektor FM ist hier mit der kleinen, aber feinen Hinter-den-Kulissen-Show Detektor FM destilliert, wo wir immer mal so auf die Sachen gucken, die wir so in diesem kleinen, aber feinen Detektor FM-Universum machen. Und in dieser Woche war es auch bei uns im Studio wahnsinnig warm. Auch in dem Moment, wo wir hier diese Episode aufzeichnen, ist der heißeste Tag des Jahres bisher. 37 Grad hier bei uns vor der Studiotür. Jessie ist bei mir und trinkt auch kräftig Wasser. Hallo Jessie.
Hallo Christian.
Wir sind aber nicht da, um übers Wetter zu reden, jedenfalls nicht direkt, sondern über einen Podcast, den du betreust in den letzten Wochen und Monaten, kann man mittlerweile schon sagen. Ach Mensch, ich muss zugeben, das ist einer der Wissenschaftspodcasts von uns und allgemein, die ich tatsächlich sehr schätze, weil sie so sehr auf so einer persönlichen Ebene auch arbeiten. Was schätzt du denn an diesem Podcast?
Also diese Staffel, ich gehe jetzt schon mal ganz konkret rein. In dieser Staffel geht es um künstliche Intelligenz. Und das ist natürlich ein Thema, was einfach uns alle umgibt und letztendlich unsere Zukunft ist. Und deswegen finde ich es super spannend, diese Staffel jetzt zu betreuen, weil ich einfach unglaublich viel lerne. Und sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen treffen darf, die eben zu diesem Gebiet forschen oder eben auch schon KI für ihre Forschung selbst nutzen. Und ja, was mir am meisten Spaß macht, ist, dass man immer wieder total überrascht wird. Zum einen liegt es daran, dass ich tatsächlich irgendwie dachte, die Wissenschaft, die setzt sich doch schon seit Ewigkeiten mit KI auseinander. Die werden doch jetzt irgendwie wahrscheinlich zu jeder naseweißen Person wie mir jetzt sagen, jetzt seid ihr mal auf den Zug aufgesprungen. Aber so ist es gar nicht. Auch in der Wissenschaft ist irgendwie nochmal ein ziemlich großer Aufschwung entstanden seit der Veröffentlichung von ChatGPT.
Ja.
Und das war Ende 2021. Es ist noch nicht so lange her. Und das hat einfach viel Wind mit sich gebracht. Also viel mehr Aufmerksamkeit für das Thema KI außerhalb der Wissenschaft, aber deswegen eben auch mehr Zuspruch eben für die Wissenschaft, mehr Gelder, die jetzt zum Beispiel auch freigemacht werden. Ne?
Das finde ich super spannend. Also ich glaube auch, wir alle haben das so mitbekommen. Ich fand so vor 2-3 Jahren, ne, wie du sagst, da kam das alles so auf und dann gab es so dieses, das wird uns irgendwie verändern und das wird irgendwas machen. Was ich spannend finde ist, jetzt wird es ja langsam konkret. Ne? Jetzt gibt es langsam konkrete Anwendungen für dies, für das und keine Ahnung, mein Neffe macht damit die Mathehausaufgaben so gefühlt mit Gemini oder ChatGPT und wie sie alle heißen. Und das finde ich ganz spannend, wenn es, ich sag mal, weg von dieser ersten Wow-Hype-Situation hingeht zu, was konkret können wir denn damit machen? Ne?
Absolut. Ich glaube, worauf du eben auch noch hinaus wolltest, das Besondere an diesem Format ist natürlich auch, dass wir die Wissenschaftlerinnen, dass man die Menschen eben auch als Menschen trifft. Ne? Dass man mit denen im besten Fall zusammen in einem Raum sitzt und natürlich deren Leidenschaft für ihr Thema hautnah mitbekommt, aber eben auch so schöne Details über die Menschen erfährt. Bei manchen Sachen liegt das irgendwie so ein bisschen auf der Hand. Also zum Beispiel habe ich mit Marina Tschugunova gesprochen, die forscht ganz viel zu Mensch-Maschine-Interaktionen. Und natürlich liebt die das auch in ihrem Alltag. Ne? Also die ist total so Smart-Home-mäßig komplett ausgestattet und hat angefangen, darüber selber halt zu schmunzeln, dass sie es eigentlich ziemlich cool findet, dass eben zu Hause ihre Gardinen zugehen, selbst wenn sie im Urlaub ist, es aber sehr sonnig ist. Ne?
Ja.
Also, dass sie dann selbst über solche Sachen sich noch freuen, das finde ich irgendwie immer sehr sympathisch. Oder Simon Hofmann, der ist Neurowissenschaftler und der hat mir erzählt, dass er gerade eine Wette mit seiner Familie am Laufen hat, ob eben im medizinischen Bereich irgendwann KI-Medizinerinnen ersetzen könnte. Das finde ich total schön, solche kleinen Anekdoten aus dem Leben der Forschenden zu erfahren.
Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich auch sowas, was ich an dieser Podcast-Serie, ne, ist jetzt schon die x-te Staffel, sehr, sehr schätze, dass man eben nicht ausschließlich über die Wissenschaft redet, sondern eben auch immer noch so ein bisschen mehr über die Menschen und über die Motivation dahinter irgendwie so erfährt. Das finde ich irgendwie wirklich sehr sympathisch. Ja. Gab es eine Situation bisher bei der Produktion, die dich irgendwie am meisten überrascht hat oder wo du irgendwie so gedacht hattest, wow, keine Ahnung, hätte ich nicht gedacht oder hat mich irgendwie wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes überrascht?
Es gibt eigentlich bei jedem Interview so einen Moment, wo ich irgendwie total perplex bin. Das hört man vielleicht auch manchmal. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Interview mit Levin Brinkmann. Ist jetzt auch noch nicht veröffentlicht worden. Da geht's darum, ob Maschinen Emotionen haben sollten. Die wichtige Frage ist wahrscheinlich, sollten Maschinen überhaupt Emotionen zeigen? So, weil implementieren, bauen kann man das ja irgendwie, so, auch wenn das vielleicht nicht dieselbe Art von Emotionen ist, die wir biologisch haben. So. Und da war ich wirklich total perplex, als der dann zu mir gesagt hat, ich habe ihn gefragt, irgendwie, was wäre denn so eine gute Emotion, die eine Maschine haben könnte? Und dann hat er gesagt, Wut. Und ich glaube, ich muss sagen, dass ich glaube, ich habe gar nicht adäquat geantwortet. Ich war wirklich so verwirrt. Ich dachte, das ist wirklich die letzte Emotion, die ich möchte, dass eine Maschine die hat. Natürlich hat das einen bestimmten Hintergrund und er hat mir genau erklärt, warum. Also Emotionen beim Menschen haben ja eine bestimmte Funktion, die sorgen für Regulierung und das kann man natürlich dann auch auf Maschinen übertragen. Und er hat sowieso auch sehr nett darüber gesprochen, warum wir denn eigentlich denken, dass Maschinen keine Emotionen haben könnten, denn wir schreiben Maschinen ja zum Beispiel auch das Laufen zu, also Robotern, die laufen können, da sagen wir auch Laufen zu. Dabei ist das ja nicht dasselbe wie das menschliche Laufen. Ja, es ist ja auch was Einprogrammiertes und die Maschine macht das ja auch auf ihre Art.
Na, wahrscheinlich sind wir da aber ein bisschen, weiß ich auch nicht, egoistisch oder so und sagen, das ist aber unsere Emotion. Also Emotionen, das ist menschlich, das darf sozusagen die Maschine nicht laufen von mir aus, aber...
Genau, ne? Das, ja. Genau. Man denkt immer, die Emotionen, nee, da hört's auf. Also genau, Gefühle, das bleibt uns Menschen vorbehalten.
Ist aber nicht so.
Anscheinend nicht. Das klingt jetzt aber so ein bisschen dystopisch, was ich hier erzähle. Ganz so dystopisch ist es nicht.
Nee, aber spannend. Jetzt hast du ja bei Detektor auch schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Du bist vor allen Dingen in der Musikredaktion, wirst dich demnächst da auch wieder sehr intensiv damit beschäftigen. Jetzt eine ganz andere Welt, Wissenschaft. Gibt es da Parallelen oder Unterschiede? Kannst du das so sagen?
Also ich würde sagen, gleich ist natürlich, dass die Menschen gerne über die Dinge sprechen, die sie tun,
so sehr
leidenschaftlich dabei sind. Wobei Musikerinnen und Musiker da vielleicht manchmal ein bisschen flapsiger oder genervter sind. Also ich würde fast behaupten, Wissenschaftlerinnen sind vielleicht sogar ein bisschen dankbarer als Interviewpartnerinnen. Man muss sie natürlich... Man muss
die stehen
ein bisschen
ja auch nicht
häufiger
so oft auf der
bremsen.
Bühne und so, ne? Also,
das stimmt, genau. Die sind dann eher, das ist für mich jetzt auch eine neue Erfahrung, dass die vielleicht dann auch mal ein bisschen aufgeregt sind. Das kenne ich von Musikerinnen nicht ganz so häufig. So, die sind meistens ein bisschen abgebrühter. Ja.
Aber auch irgendwie ganz schön, mal so eine andere Welt ein bisschen tiefer kennenzulernen.
Auf jeden Fall. Für mich war es jetzt ein ganz krasser Einstieg, weil ich tatsächlich frisch aus der Elternzeit wieder hierher zurückgekommen bin. Und in der Elternzeit ist man ja so ein bisschen raus aus allem irgendwie. Man kriegt, egal in welchem Bereich, nicht besonders viel mit. Also ich habe auch im Bereich Musik nicht so viel mitbekommen, was passiert ist. Und dann dachte ich, hui, KI, puh. Und da passiert ja so viel die ganze Zeit. Andererseits, genau, bin ich jetzt irgendwie so als mehr oder weniger Blank Page in diese Geschichte reingegangen, was vielleicht auch eine ganz gute Haltung ist, um die mitzubringen in so einen Podcast, ne? Weil man hat irgendwie auch manchmal Angst, gewisse Fragen zu stellen, weil man denkt, das weiß doch jetzt wahrscheinlich schon jeder. Aber ich glaube, bei dem Thema ist es wirklich nicht so. Ich glaube, da haben die meisten Leute Hemmung, nochmal nachzufragen, weil es ist tatsächlich super kompliziert.
Ja, also ich finde auch, ich glaube, dazu tendieren wir Journalistinnen und Journalisten leider oft ein bisschen zu sehr, dass wir zu sehr auch unsere eigene Kompetenz zeigen wollen und sagen, ja, das wissen wir alles und so. Und manchmal ist es, glaube ich, also für mich persönlich, aber ich glaube auch für viele Hörerinnen und Hörer da draußen, ein bisschen besser auch bewusst vielleicht sogar etwas naivere Fragen zu stellen, als man unbedingt stellen müsste, um einfach ein Verständnis auch erstmal herzustellen und auch irgendwie ein niedriges Niveau von mitgenommen werden und so. Also das finde ich ehrlicherweise bei vielen Sachen, bei vielen Podcasts, die ich höre, die ich richtig gut finde, ist das erstaunlich gut gelungen, dass man eben ohne sich dumm zu stellen, sage ich mal, trotzdem erstmal auf so einer Basis anfängt und da möglichst viele Leute auch mitnimmt und beispielsweise auch ganz konkret mich.
Ja, ich hoffe, es ist einstiegstauglich. Yeah. Aber ich glaube schon.
Ja. 3 Folgen sind schon draußen. Wann kommt die nächste?
Die nächste kommt nächste Woche am Mittwoch.
Immer mittwochs, alle 2 Wochen.
Genau.
Genau. Um was geht's in der Folge? Kannst du das schon sagen?
Nächste Woche geht's auch um, da habe ich gesprochen mit Simon Hofmann, den ich eben schon erwähnt habe, den Neurowissenschaftler.
Der und mit der Wette.
Genau, der mit der Wette. Und der beschäftigt sich mit bildgebenden Verfahren in der Medizin und wie KI da helfen kann.
Das ist dann zum Beispiel sowas wie Krebsfrüherkennung oder sowas, ne? Ist das nicht immer so ein berühmtes Beispiel, dass KI da schon teilweise besser ist als Menschen und so?
Also in diesem konkreten Fall geht es zum Beispiel um Alzheimer. Er hat sich nämlich mit Brain Age beschäftigt, also der Gehirnalterung. Da kann man eben viel erkennen, wenn man KI mit benutzt, zum Beispiel bei MRTs. Genau, und ein großes Thema, das zieht sich aber durch alle Folgen und das wird sich auch eben durch diese nächste Folge, für die nächste Folge ist das ziemlich wichtig, dass KI natürlich erklärbar sein muss, vor allem in der Medizin. Also natürlich wollen alle wissen, wie kommt die KI eigentlich zu ihren Ergebnissen, und in der Medizin, da muss das natürlich sehr nachvollziehbar sein, damit die Ärztinnen und Ärzte das eben verstehen und erklären können.
Mhm. Die Folge also am kommenden Mittwoch im Podcast Ach Mensch, den man logischerweise auch abonnieren kann, wie alle Detektor FM Podcasts. Und dann lass uns doch am Ende noch ein bisschen gucken, was sonst noch jetzt im Juli tatsächlich bei uns auf dem Tableau steht. Wir haben zum Beispiel im Brand 1 Podcast einen, wie wir finden, sehr passenden Schwerpunkt zum Thema Tourismus, denn jetzt fahren ja gerade viele Leute in Urlaub oder in den nächsten Wochen und Monaten. Jetzt geht so richtig die Sommersaison los und wir gucken ab Ende Juli mal auf ganz verschiedene Aspekte des Tourismus, zum Beispiel skurrile Verfahren auch, wo Leute irgendwie klagen, weil ihnen irgendwie der Eiffelturm zu klein ist oder solche Geschichten. Da sprechen wir mit dem Rechtsanwalt. Das verspricht sehr, sehr unterhaltsam zu werden. Das kann ich schon mal verraten.
Großartig.
Aber es geht natürlich auch um Overtourism und die ganzen Aspekte, die es da auch noch so gibt in den Alpen, aber auch natürlich in den fast schon klassischen Städten wie Amsterdam, Barcelona und Co. Ab Ende Juli also im Brand 1 Podcast ein Schwerpunkt zum Thema Tourismus. Und wer jetzt in den nächsten Wochen möglicherweise länger unterwegs ist, vielleicht im Zug, vielleicht im Auto, möglicherweise auch im Flugzeug, dem empfehlen wir natürlich unsere Storytelling-Podcasts. Also Teurer Fahren ist da ein sehr passender Podcast, wenn man beispielsweise mit der Bahn unterwegs ist. Ist ja jetzt, die letzten beiden Episoden sind im Mai erschienen, dementsprechend ist das noch sehr frisch. Und es wird ja auch gerade wieder sehr viel über die Deutsche Bahn diskutiert, dass irgendwie noch weniger Sitzplätze in den nächsten Jahren da sein sollen und so. Oder auch Deutschland ein halbes Leben können wir auch empfehlen. Storytelling-Podcast zu 35 Jahre Mauerfall. Und dieses Jahr ist ja auch wieder großes Jubiläum, 35 Jahre Wiedervereinigung. Dementsprechend kann man sich das auch anhören. Also das vielleicht so zwei Tipps für längere Zugfahrten, falls ihr diese Podcasts noch nicht gehört habt, denn die kann man auch hintereinander wegbingen oder irgendwie auf langen Reisen sich hintereinander irgendwie anhören. Und wir haben natürlich auch zwei Klassiker-Podcasts, die im Sommer erstens sehr, sehr gut angehört werden, aber eben auch sehr, sehr gut passen. Und das ist zum einen Antritt, unser Fahrrad-Podcast, und natürlich das Gartenradio, wo man sich mit verschiedenen Aspekten im Garten irgendwie beschäftigen kann. Das können wir, glaube ich, auch noch guten Gewissens empfehlen. Hast du eigentlich einen Garten?
Nee, einen relativ großen Balkon.
Mhm. Und baust du da auch irgendwas an, oder?
Tatsächlich bin ich nicht die Anbaubeauftragte bei uns in unserem Haushalt. Ich ernte ab und zu.
Okay, aber es gibt anbaumäßige Früchte, die man, oder Gemüse, Tomaten, habt ihr Tomaten?
Dieses Jahr läuft es leider nicht ganz so gut, ich weiß nicht warum. Wir haben vor allem viel Salat dieses Jahr und Erdbeeren. Normalerweise gibt es irgendwie auch Zucchini und Tomaten und Bohnen, aber irgendwie sieht es da noch ein bisschen mickrig aus. Ich weiß nicht warum.
Interessant. Aber das klingt ja erstmal nach einem relativ großen Balkon. Das klingt ja fast nach einer Ernte wie aus meinem Kleingarten.
Also letztes Jahr hatten wir zwei Zucchinis. Ja, es waren sehr große Zucchinis.
Ja, die
aber
kann
da
ja gerne mal groß sein. Genau.
Da waren wir schon sehr zufrieden.
Ja.
Und es ist immer eine Frage des Balkonausbaus, wo man überall irgendwie noch bastelt.
Aber Erdbeeren und so auf dem Balkon ist ja auch nicht schlecht. Ja.
Ja, wir haben so ein relativ breites, wie nennt man das, hinter dem Fenster, also nicht das Fensterbrett nach innen, sondern danach.
Ja. Das Außenfensterbrett oder so, es gibt bestimmt, schreibt uns gern an kontakt@detektor.fm, wenn ihr wisst, wie dieses Ding heißt. Ja.
Das Außenfensterbrett, genau, und das ist relativ breit, also wer lebensmüde ist, könnte sich da auch draufsetzen oder eben Erdbeeren pflanzen, ist vielleicht ein bisschen sicherer.
Mhm.
Genau, und das läuft da ziemlich gut, aber ich bekommen meistens nichts mehr ab von den Erdbeeren. Ja. Die werden meistens morgens von meinem von meinem Sohn und meinem Partner geerntet. Also ich glaube, mein Partner hat auch noch keine Erdbeere abbekommen, ehrlich gesagt.
Alles für den Sohn. Ja.
Genau.
Ja, nachvollziehbar. Gibt es eigentlich noch einen Podcast oder eine Serie oder so oder ein Buch, wo du sagst, das kannst du gerade empfehlen oder bist du gerade auch noch so total raus, wie du es beschrieben hast?
Nee, ich komme eigentlich des Nachts ganz gut zum Podcast hören, ja. Weil man ja nicht immer ganz so fest schläft mit kleinem Kind. Podcast auch außerhalb des Detektor-Universums?
Absolut, ja.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass der schon mal hier Erwähnungen gefunden hat. Ist ziemlich aktuell der Podcast von Deutschlandfunk oder Deutschlandfunk Kultur über Peter Thiel. Ich glaube, die Peter Thiel-Story.
Wurde hier noch nicht erwähnt. Ich habe ihn da tatsächlich schon gehört. Genau, ist, glaube ich, eine Deutschlandfunk-Produktion. Ja. Mhm.
Genau, also den finde ich super und ist natürlich irgendwie, also ich weiß nicht, passt auch einfach gerade zu den Themen, mit denen ich mich beschäftige. KI, Tech, Silicon Valley, genau. Und ich glaube, jeder sollte Bescheid wissen über Peter Thiel.
Ja, was hat dich da am meisten überrascht an dem Podcast?
Also ich glaube, ich war dann doch ein bisschen überrumpelt von der Ideologie, der Philosophie, die dieser, Venture Capitalist, einer der mächtigsten Menschen der Welt, die der so mitbringt, ja. Und das ist schon ganz schön beängstigend. Also für alle, die ihn jetzt gar nicht kennen, er hat, also eine Sache, die man wahrscheinlich auf jeden Fall kennt, er hat PayPal mitgegründet, er hat Facebook mit groß gemacht.
War einer der, ich glaube sogar der allererste Investor in Facebook, ne? Also irgendwie damals ein paar hunderttausend Euro investiert und na klar, genau. Mittlerweile irgendwie Milliarden, ja.
Genau, er hat, glaube ich, Donald Trump als einer der ersten sehr, sehr tatkräftig monetär unterstützt.
Zwar und in der ersten Amtszeit schon.
Genau,
ne?
Das, in der ersten Amtszeit und hat jetzt auch dafür gesorgt, dass der Vizekanzler, nicht Vizekanzler, aber dass der
Vizepräsident ist er sogar, glaube ich, ne? Ja.
Genau, ja. J.D. Vance, da sitzt, wo er jetzt sitzt. So, da weiß man jetzt wahrscheinlich schon, um welche, ja, politischen Vorstellungen es sich bei Peter Thiel dreht. Und in diesem Podcast bekommt man eben ganz gut mit, wie geschickt der einfach vorgeht und dass der eben nicht wie ein Elon Musk jetzt dasteht in der Öffentlichkeit, sich mit Donald Trump streitet und irgendwie wahrscheinlich jetzt auch wieder weg vom politischen Fenster ist. Genau, das ist auf jeden Fall super spannend und wie gesagt, irgendwie auch wichtig, über den Bescheid zu wissen.
Ja, ich fand den Podcast auch sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, wie du sagst, weil er nochmal, glaube ich, ich hatte vorher auch schon relativ viel über Peter Thiel gelesen, weil er ja eben dann doch zwar hinter den Kulissen wirkt, aber ja ein mächtiger Typ ist einfach und sich viele Leute auch schon mit ihm beschäftigt haben. Aber das alles nochmal so einmal in einem ja sehr Storytelling-mäßigen Podcast zusammengerührt zu bekommen, fand ich wirklich nochmal sehr, sehr gut. Und gerade auch so diese ganzen biografischen Sachen mit, dass er der Sohn eines Minenchefs ist und so, Südafrika, bisschen auch deutscher Hintergrund, also geboren in Deutschland, aber eigentlich gar nicht so deutsch, ne? Aber dann irgendwie in Südafrika aufgewachsen, übrigens ja auch wie Elon Musk und noch jemand anders aus diesem Ganzen. Also auch interessant, diese ganze Apartheid-Kiste und so. Also da, ja, ich glaube, man kann ein bisschen mehr nachvollziehen, wo er so herkommt und was, wie so seine Glaubensrichtungen sind und so. Kirche und Glauben spielt ja da auch eine große Rolle und Unsterblichkeit und all solche Sachen. Also ja, kann ich definitiv empfehlen. Die Peter Thiel-Story, glaube ich, einfach vom Deutschlandfunk. Mittlerweile auch überall verfügbar.
Genau, ja. Und wenn man sich über diesen Podcast hinaus nochmal ein bisschen mehr mit ihm auseinandersetzen möchte, fand ich jetzt auch, ich bin auch Fan des Podcasts Die sogenannte Gegenwart. Das ist so der Feuilleton-Podcast von der Zeit. Und in der letzten Folge dieses Podcasts geht es auch um die Peter Thiel-Story und da wird auch einfach nochmal drüber gesprochen. So, also kann ich beides zusammen als Paket sozusagen empfehlen.
Als kleines Peter Thiel-Paket. Genau. Ist kein Wohlfühlpaket, aber ein gutes Informationspaket, würde ich sagen.
Genau.
Ja. Dann packe ich hinten raus noch einen kleinen Buchtipp, weil ich es gerade erst die Tage beendet habe. Und zwar Solveig Balle, ich weiß nicht, ob es die richtige Aussprache ist, ist eine Dänin, wahrscheinlich klingt es irgendwie anders. Aber Solveig Balle hat ein Buch geschrieben oder mittlerweile ist es sogar ja eine ganze Serie von Büchern, aber ich habe das erste gerade gelesen, über die Berechnung des Rauminhalts. Und das ist ein Roman, der, ich sag mal, rein von der Handlung her gar nicht so viel hat, aber der eine interessante Frage aufmacht, und zwar eine fast schon klassische Frage auch in der Literatur: Was passiert eigentlich, wenn sich alles immer wiederholt? Also so ein bisschen Groundhog Day-mäßig. Also es gibt eine Frau, die wacht jeden Tag auf und ist immer derselbe Tag. Und das Spannende ist aber, dass alle anderen es nicht erleben, sondern alle anderen erleben den gleichen Tag, auch ihr Partner. Und dann gibt es so eine ganz interessante Dynamik, weil am Anfang versucht sie immer, ihm noch zu erzählen, hey, ich bin gefangen hier im selben Tag, und er weiß ja immer nichts. Also er fängt immer wieder bei Null an und so. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr spannend, weil sie dann, also es gibt so sehr interessante Beziehungsdynamiken. Also mal versucht sie ihn halt zu überzeugen, und dann bis Mitternacht ist auch alles irgendwie gut, und dann haben sie einen offenen Austausch, und am nächsten Tag geht es wieder von vorne los.
Oh Gott.
Und wie sie in so sehr unterschiedlichen Realitäten leben, und dann natürlich gibt es eine Phase, wo sie dann einfach abhaut und sagt, ich kann das nicht mehr, ich wohne jetzt woanders. Oder sie geht ins Gästezimmer, und weil sie weiß, an dem Tag geht er nicht ins Gästezimmer, da hat sie ihre Ruhe und so. Oder sie wohnt dann im Garten, oder dann geht sie in die andere Stadt und so. Und es ist sehr interessant, mal so darüber nachzudenken, ja, welche unterschiedliche Wahrnehmungen und Zeitwahrnehmungen und Emotionen auch Paare und Beziehungsleute haben können und so. Also es geht weit, finde ich persönlich, weit darüber hinaus, was so Groundhog Day und so schon so angedeutet haben, ne, wenn da immer derselbe Tag kommt, weil es geht auch eher nicht um so eine Lösung, sondern eher um so eine Frage, wie geht man damit um? Also ich fand es sehr, sehr spannend, das zu lesen, spielt in Frankreich, macht am Ende aber eigentlich nichts, also könnte überall spielen. Sehr, sehr aus meiner Sicht lesenswertes Buch und auch irgendwie, glaube ich, für den Sommer ganz gut geeignet, weil es irgendwie so, es ist relativ entschleunigend, weil eben nicht ist, ne, passiert nicht so wahnsinnig viel, aber man kann sich sehr viele Gedanken machen am See, im Park, keine Ahnung. Und das finde ich auch immer ganz gut, wenn es so ein bisschen anregend ist, genau. Und dementsprechend eine Empfehlung von mir, Solveig Balle, oder eben irgendwie dänisch ein bisschen besser ausgesprochen, Über die Berechnung des Rauminhalts. Kleine Buchempfehlung von mir.
Ja, das Cover kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das fliegt bei uns zu Hause auch rum, das Buch.
Ja, vielleicht mal rein.
Kann ich mir schnappen, ja.
Schnapp dir das mal. Geht relativ fix dann, glaube ich. Wenn man einmal drin ist, hat auch so einen Tagebuchcharakter, weil sie schreibt dann halt jeden Tag auf, wie der Tag jeweils verlaufen ist. Kann ich empfehlen. Das war's, würde ich sagen, für den Juli hier bei uns bei Detektor FM destilliert. Ich sage danke, Jesse, dass du da warst. Danke, dass du gerade Ach Mensch machst. Und wir wünschen euch da draußen einen guten Sommer mit hoffentlich viel Schatten.
Genau,
und
kühlen Kopf bewahren, bitte.
Und viel trinken. Ja.
Genau.
In diesem Sinne. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.